Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu Herzlichem. Heute gestalte ich die Sendung allein. Material mir Bernd Sternal mitgegeben, denn er ist stark erkältet und kann heute daran nicht teilnehmen. Aber natürlich hat er wieder einige interessante Themen herausgesucht. So zum Beispiel Friederike von Hannover, Königin von Griechenland, dann etwas über die Wollsackverwitterung und die Rosskastanie, die keine Kastanie ist. Wir starten mit Friederike von Hannover, Königin von Griechenland. Friederike Luise Thyra Victoria Margarita Sophia Olga Cecilia Isabella Christa Prinzessin von Hannover, Herzogin zu Braunschweig, Lüneburg, wurde am 18. April 1917 in Blankenburg geboren. Sie war die einzige Tochter von Herzog Ernst August von Braunschweig und dessen Gemahlin Victoria Luise. Victoria Luise lebte von 1892 bis 1980, der Tochter Kaiser Wilhelm II. Im kleinen Schloss in Blankenburg sowie im österreichischen Gmunden verlebte sie ihre Kindheit. Danach ging sie zum Studium nach England sowie ins italienische Florenz. Dort lernte sie Prinz Paul von Griechenland kennen. Er lebte von 1901 bis 1964. Kennen und lieben. Im Januar 1938 heiratete Friederike von Hannover Paul von Griechenland. Paul und sein bis 1947 regierender Bruder Georg waren Söhne von Konstantin I. von Griechenland und Prinzessin Sophie von Preußen, der Schwester Kaiser Wilhelms II. Friederike heiratete also einen Cousin ihrer Mutter. In Deutschland war die junge Frau noch Mitglied im Nationalsozialistischen Bund Deutscher Mädel. Nun stellte sie sich als Mitglied des griechischen Königshauses dem Dritten Reich entgegen. Es blieb dem Thronfolgerpaar daher nichts weiter übrig, als mit Beginn des Zweiten Weltkrieges in das Exil nach Südafrika zu gehen. Nach Kriegsende kehrten sie nach Griechenland zurück. Paul folgte am 1. April 1947 seinem Bruder Georg II. Auf den Königsthron. Mitten während des griechischen Bürgerkrieges von 1946 bis 1949 und Friederike war nun griechische Königin. Besondere Anerkennung konnte sich die junge Königin mit der Gründung und dem Aufbau eines Sozialwerkes erwerben. Sie gründete Schwestern, Ausbildungsstätten, Kinderheime, Landwirtschaftsschulen und vieles mehr. Finanziert wurde ihr Sozialwerk aus einem Fonds, der von Steuern beim Kauf von Fahrzeugen gespeist wurde. In 51 Kinderdörfern konnte dank ihres Engagements 20.000 Kindern eine Schul- und Berufsausbildung geboten werden. Hierfür warb Friederike auch im Ausland um Spenden. Königin Friederike war eine talentierte Netzwerkerin, die viele Sympathien für Griechenland gewann. Innenpolitisch begann sie aber zunehmend mit fragwürdigen Mitteln Einfluss zu nehmen. So nutzte sie die Ernennung von Regierungen als Machtinstrumentarium, indem sie sich dafür einsetzte, dass kritischen Politikern trotz Zustimmung des Parlaments die Ernennung verweigert wurde. Ihre Befürchtungen waren, dass insbesondere linke Politiker die Monarchie in Frage stellen könnten. Als es im Jahr 1963 in Griechenland zu einer politischen Krise kam, der ein Zerwürfnis zwischen König Paul und Ministerpräsidenten Karamanlis vorausgegangen war, wurde der Königin die Schuld zugeschrieben. Nach dem Tod ihres Ehemannes im Jahr 1964 wurde Königin Friederike von Ministerpräsident Papandreou nahegelegt, Griechenland zu verlassen. Königin Friederike sollte sich auf ihren Landsitz im österreichischen Salzkammergut zurückziehen und die jährliche Staatsrente von umgerechnet 400.000 Mark in Anspruch zu nehmen, was sie jedoch ablehnte. 1967 kam es in Griechenland zum Militärputsch. Inzwischen war Friederikes Sohn Konstantin II. König geworden und unternahm einen Gegenputsch, um die Militärjunta zu entmachten, der jedoch scheiterte. Daraufhin verließ Friederike im Dezember 1967 Griechenland in Richtung Spanien. 1974 endete die Militärherrschaft und es fand eine Volksabstimmung, die über die zukünftige Staatsform entscheiden sollte. König Konstantin II. Unternahm einen letzten Versuch, die Monarchie zu retten, indem er versprach, dass seine Mutter Friederike sich auch zukünftig aus dem politischen Leben in Griechenland heraushalten würde. Es half nichts. Die Monarchie als Staatsform wurde in Griechenland abgewählt. Friederike blieb in Spanien im Exil, wo sie am Hof bei ihrer Tochter Sophia lebte, die als Gemahlin von Juan Carlos I. spanische Königin war. Friederike Luise Thyra Victoria Margarita Sophia Olga Cecilia Isabella Christa Prinzessin von Hannover, Herzogin zu Braunschweig-Lüneburg, Königin von Griechenland, starb am 6. Februar 1981 in Madrid. Sie wurde in Griechenland auf dem königlichen Friedhof Tatoi begraben. Die Wollsackverwitterung. Was steckt dahinter? Gegen Ende der variskischen Gebirgsbildung im Jahre 419 bis 252 Millionen Jahre, die eine Phase in der Harzgebirgsbildung darstellt, drangen flüssige Magmen auf. Nach Abkühlung und Erstarrung in größeren Tiefen entstanden die Granitmassive, die wir heute als Brocken und Ramberg bezeichnen. Zudem drangen die Magmen als Vulkan oder Ganggesteine auch Sedimentgesteine und suchten sich ihren Weg in Gesteinsspalten. Später dann, vor 200 bis 1 Million Jahren, setzten sich unter Einwirkung von Gasen und wässrigen Lösungen, die stark erhitzt wurden, in den Spaltensystemen des Gebirgsinnern verschiedene Erze ab. In den folgenden Millionen Jahren fanden viele geologische Prozesse statt. Die Gebirgsbildung in seiner heutigen Form schritt seit dem Mioszen vor 25 Millionen Jahren langsam, aber stetig voran und erhielt zudem tektonische Belebung, die zu Hebungen führten. Es entstanden die tiefer eingeschnittenen Täler und die Veränderung des Klimas hin zu kühleren Temperaturen und starken Niederschlägen beförderten das Einschneiden der Flüsse in das Harzgebirge. Durch Erdbewegungen sowie Abtragung der über den Granitmassiven liegenden Gesteinsschichten konnte Granit teilweise bis an die Erdoberfläche gelangen und dort freigelegt werden. Der grob kristalline massive Granit wurde sodann an der Oberfläche der Verwitterung ausgesetzt. Aggressive, wässrige Lösungen drangen in das Gestein ein und begannen entsprechend anfällige Minerale zu zersetzen. Der Frost tat ein Übriges. Diese Prozesse traten verstärkt an den Ecken und Kanten der Granitmassive auf und führten zu einer grundsätzlichen Lockerung des Gesteinsgefüges, wodurch feinkörniger Verwitterungsguss entsteht. Bei diesem Zusammenwirken physikalischer und chemischer Prozesse entstehen kantengerundete Gesteinsblöcke, die wie Kissen, Matratzen oder Wollsäcke übereinander gestapelt liegen. Diese spezielle Erscheinungsform der Gesteinsverwitterung wird daher Wollsackverwitterung genannt.
Und nun wenden wir uns mal den schönen Künsten zu. Und zwar, es geht um Wilhelm Steuerwald, ein Harzer Landschaftsmaler. Am Freitag, den 1. September 1815, wurde Wilhelm Steuerwald in Quedlinburg im heutigen Finkenheerd I geboren. Sein Vater Jakob Wilhelm Ludwig Steuerwald war Strumpfwebermeister, später Zeichenlehrer sowie Kirchenkassenrendant. Seine Mutter war Magdalene Elisabeth, wuchs also an einem der geschichtsträchtigsten Orte der alten Kaiserstadt auf, auch wenn die Geschichtsträchtigkeit nur auf einer Sage beruht. An jenem Platz unterhalb der Burg soll dem Louis Dolfinger Heinrich während einer Vogeljagd im Jahre 919 die Krone des ostfränkischen Königreichs angetragen worden sein. Steuerwalds Vater war sehr an darstellender Kunst interessiert. Er konnte sehr gut zeichnen, war nebenberuflich als Zeichenlehrer tätig und beschäftigte sich auch theoretisch mit der Materie, indem er Stiche der Harzregion sammelte und sich wohl auch an Reproduktionen versuchte. In diesem Umfeld wuchs der junge Wilhelm auf. Er wurde vom und durch den Vater inspiriert und begann seine Heimat mit den Augen eines fantasiereichen Jungen zu sehen und sich zu versuchen. Diese wohl glückliche Kindheit wurde in seinem 7. Lebensjahr jäh unterbrochen, als seine geliebte Mutter verstarb. Jedoch schon nach kurzer Zeit heiratete der Vater wieder. Er benötigte wohl eine Frau und Mutter für seinen Sohn. Die neue Stiefmutter Anna Margareta Röhl war 7 Jahre jünger als der Vater und sie wurde ihm Ersatzmutter und Schwester zugleich. 4 Jahre nach dem Tod der Mutter, also im 11. Lebensjahr, entstand sein erstes gutes Aquarell, malte den Quedlinburger Viperti-Friedhof, auf dem seine Mutter lag. Steuerwald besuchte die Quedlinburger Elementarschule in der Neustadt. Für mehr hatte der Vater kein Geld und er übte sich weiter im Zeichnen und Malen. Seine diesbezügliche Begabung blieb dem Vater nicht verborgen und er förderte seinen Sohn nach Kräften. Der Vater unternahm des Öfteren mit seinem Sohn Ausflüge in den Harz sowie auch in andere deutsche Regionen wie der Sächsischen Schweiz. Der junge Wilhelm sog alle diese Eindrücke begierig auf und was bleibenden Eindruck bei ihm hinterließ, das bannte er auf Papier oder Leinwand. Mit 15 Jahren, nach Abschluss der Elementarschule 1830, machte Steuerwald eine Ausbildung als Dekorationsmaler bei dem Architekturmaler Karl Georg Hasenpflug, der gerade nach Halberstadt gezogen war. Hasenpflug, dem die Harzer Landschaft noch weitgehend unbekannt war, unternahm gemeinsam mit seinem Lehrling zahlreiche Ausflüge, woraus letztlich Skizzenzeichnungen und auch Gemälde entstanden. Wie Wilhelm Steuerwald dann 1833 einen Studienplatz an der heiß begehrten Düsseldorfer Kunstakademie erhielt, ist nur zu vermuten. Zuvor war sein Lehrmeister Hasenpflug finanziell gestützt durch Halberstädter Domherrn von Spiegel nach Köln und Düsseldorf gereist. In Düsseldorf besuchte er auch die Akademie, an der alte Studienfreunde und Malerkollegen arbeiteten und lehrten. Es kann daher vermutet werden, dass Hasenpflug Steuerwald die Aufnahme in die renommierte Akademie ebnete und Domherr von Spiegel das Halberstädter Prestigeobjekt finanziell unterstützte. Während seines Düsseldorfer Studiums wurde der junge Steuerwald insbesondere von dem noch jungen Lehrer Johann Wilhelm Schirmer beeinflusst. Schirmer wurde später als das Haupt der Landschaftsmalerei in der Düsseldorfer Akademie bezeichnet und zudem als einer der Wegbereiter der Spätromantik. Der Einfluss Schirmers zog sich in der Folge durch die gesamte Schaffenszeit Steuerwalds, obwohl er selbst auch einige neuartige Kompositionen erschuf, so auch den Blick aus dunklen Vorhallen auf eine mondbeschienene Schlossburg oder Klosterlandschaften. Im Jahr 1833 debütierte er mit 5 Gemälden auf der 4. Halberstädter Kunstausstellung Rheinstein, die Ritterburg, der Dom zu Mainz, Blick aus dem Torbogen auf Burg Falkenstein und Quedlinburger Schloss waren seine Exponate. Neben Landschaftsmalerei ließ sich Steuerwald zudem in Architektur und Porträtmalerei ausbilden. Nach 3 Jahren Studium verließ er die Düsseldorfer Akademie, frei oder unfreiwillig. Darüber herrscht keine Klarheit. Seine Abgangsbescheinigung lautet: Wilhelm Steuerwald aus Quedlinburg, Schüler in der Klasse der Landschaftsmaler, erhält hiermit die Bescheinigung, dass sein Fleiß und sein Betragen lobenswert und seinen Vorhaben auf einige Zeit zum Behuf des landschaftlichen Naturstudiums nach den Gegenden des Harzes zu reisen seitens der Anstalt kein Hindernis im Wege steht. Steuerwald kehrte im Spätsommer 1836 in seine Heimatstadt Quedlinburg zurück und begann als freier Maler zu arbeiten. 1839 erwarb er zusammen mit seinem Vater das Klopstockhaus, welches nur einen Steinwurf von seinem Elternhaus entfernt liegt. Seine Eltern unterstützten anfangs wohl den jungen Künstler. Steuerwald schaffte es, sich mit seiner Malerei den Lebensunterhalt zu sichern. Ab etwa 1848 war Steuerwald des Öfteren in Ballenstedt, der Residenzstadt des Herzogtums Anhalt-Bernburg, wo er auch den Hofmaler Wilhelm von Kügelicken kennenlernte. Er erhielt den Auftrag, ein Gemälde von der Stiftskirche Gernrode zu malen und lernte in diesem Zusammenhang auch den Rentierverwalter Friedrich Ulrich und dessen Tochter kennen. Steuerwald verliebte sich in die junge Frau und es kam zur Eheschließung mit der 31-jährigen Sophie Luise Ernestine Ulrich. Es folgte eine sehr schaffensreiche Periode, in der Steuerwald nicht nur malte, sondern auch Lithografien, Radierungen und andere Techniken einsetzte. Unter anderem entstand eine Sammlung von 48 Lithografien mit Ansichten der Schlosskirche und ihrer Schätze. Nach einer Totgeburt kam am 4.6.1857 endlich der von Steuerwald ersehnte Sohn. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Am 25.10.1857 verstarb seine geliebte Frau an den Folgen der Geburt. Steuerwald trauerte lange, denn zudem verstarb einige Monate später auch sein Lehrer und Freund Hasenpflug in Halberstadt. Dennoch sah er sich wohl aus der Not heraus, seinen kleinen Sohn eine Mutter zu geben, nach einer neuen Ehefrau um. Die fand er im Nachbarhaus, wo der Lehrer Christian Friedrich Röhl mit seiner Familie lebte, dessen Tochter Auguste Charlotte Christine, die 10 Jahre jünger war als Steuerwald, wurde seine neue Braut. Anfang 1859 bekam er mit seiner neuen Frau einen weiteren Sohn, der jedoch anscheinend das 14. Lebensjahr nicht erreicht hat. Steuerwald nahm in den 1850er Jahren verstärkt an Kunstausstellungen teil. Dennoch geriet er zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten, da seine bevorzugte Ruinenmalerei nicht mehr den Zeitgeist traf. Genremalerei sowie Historienmalerei interessierten das Publikum und die Käufer. Doch es war nicht Steuerwalds Fasson, seinen Stil so einfach über Bord zu werfen. Dennoch suchte er nach neuen Wegen, Motiven und Techniken. Dazu malte er verstärkt Landschaften und regionale Naturdenkmäler. Bodetal, Rostrappe, Hexentanzplatz, Eselsstall bei Westerhausen und einiges mehr. Doch der Erfolg wollte nicht zurückkehren. Zudem traf ihn erneut ein Schicksalsschlag. Kurz hintereinander verstarb seine Stiefmutter im Mai 1863 und im September 1863 sein Vater. Wieder wurde seine Schaffenskraft ausgebremst. Die Not war wohl so groß, dass er 1867 das Klopstockhaus wieder veräußerte. Er zog mit seiner Familie zur Untermieter in die Kunst 169, die heutige Mühlenstraße 20, auf der anderen Seite des Schlossberges. Er bekam dann noch eine Anstellung als Zeichenlehrer im Quedlinburger Königlichen Gymnasium, das er selbst als Kind aus Geldnot nicht besuchen konnte. Zuvor hatte er schon ein paar Jahre zu Hause Zeichenunterricht gegeben. Jedoch konnte er auch damit seine Familie nicht durchbringen. Er resignierte zusehends. Auch heißt es, dass er schwermütig wurde. Steuerwald überlebte die Trichinenepidemie im Jahr 1863 in Quedlinburg und auch die Cholera im Jahr 1866. Nun jedoch ging seine Kraft zu Ende. 1871 malt er noch die Ruine der Ritterburg Heisterbach wie zu Beginn seiner Karriere und eine Winterlandschaft mit Schloss. Dann erliegt er am 7. Dezember 1871 mit 56 Jahren einer Lungenentzündung. Wilhelm Steuerwald wird auf dem Wipper Friedhof begraben. Es fehlt selbst das Geld für einen Gedenkstein. Und Gönner, wie sein Freund und Lehrer Hasenpflug in Halberstadt, hatte er auch nicht. Nach etwa 30 Jahren wurde sein Grab eingeebnet. Zu Lebzeiten fand seine Malerei in seiner Heimat nicht die Anerkennung, die er verdient hätte. Erst heute erinnert man sich seines Werkes und schätzt die frühromantische Malerei von Wilhelm Steuerwald. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mit Musik von Konstantin Wecker geht Herzliches dem Ende entgegen. Fragen und Anregungen, wie stets unter der Telefonnummer hier bei Radio HBW in Aschersleben unter 03 4738 4020. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und eine schöne Woche. Redaktion und für Sie am Mikrofon, Ihre Konstanze Holthoff. Tschüss.